20.20 Uhr. Oberpolizeirat Heilmeier erklärt, 21 Uhr ist Stunde X.
Im frühen Morgengrauen haben die Terroristen die israelische Mannschaft im Olympischen Dorf überfallen. 2 ihrer 11 Geiseln sterben schon in den ersten Minuten. Einer, der Ringertrainer Moshe Weinberg, wird leblos rausgetragen und erst nach über einer Stunde abtransportiert. Den anderen, Gewichtheber Josef Romano, lassen die Terroristen einfach in der Wohnung im Olympischen Dorf liegen, gefoltert und ermordet. Dann über den ganzen Tag Verhandlungen, Ultimaten, Drohungen. Mit einem Minutenprotokoll haben wir in den letzten beiden Episoden den Verlauf bis zum Abend nachgezeichnet, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Terroristen mit ihren Geiseln aus dem Olympischen Dorf aufbrechen und Richtung Fürstenfeldbruck fliegen, wo der Überfall in einer wilden Schießerei enden wird. Die Zeit vom Abflug bis zum Ende. Darum geht es in dieser Episode.
Geheimakte 1972. Das Olympia-Attentat in München.
Hallo Tunis, wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt.
My brother came to do sport in the Olympics and they were murdered there.
Die ganze Geschichte, investigativ recherchiert. Bisher unveröffentlichtes Material.
I was contacted by a German journalist, Christoph Lemmer.
Geheimakte 1972. Die ganze Geschichte.
Hoch wie September mehr allein. Achadassar. Kulam
Episode 8. Das Fiasko von Fürstenfeldbruck.
Stellungnahme zu den Vorfällen am 5. und 6. September 1972 auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck. Heinz M., städtischer Polizeimeister.
Am Dienstag, den 5. September 1972, meldete ich mich auf Befragen von Polizeidirektor Heimerl freiwillig zu einem Sondereinsatz auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck. Gegen 19 Uhr wurde ich zusammen mit einigen Kollegen aus meiner Schicht und der Einsatzgruppe von der Dachauer Straße per Hubschrauber zum Flugplatz Fürstenfeldbruck geflogen. Unsere Aufgabe war es, die Geiseln zu befreien, und zwar aus der Lufthansa-Maschine, die zur Aufnahme der Terroristen und der Geiseln bereitstehen sollte. Zu diesem Zweck zogen wir am Flugplatz gelbe, grüne und blaue Monteursanzüge an. Von der Bereitschaftspolizei und von der Bundeswehr wurden uns auf mehrfaches Verlangen Pistolen P-38 ausgehändigt.
Heinz M. wird gleich noch eine wichtige Rolle spielen. Denn er ist in einer ganz entscheidenden Situation dabei und schildert aus dem Innersten einen der zentralen Gründe, warum der Polizeieinsatz in Fürstenfeldbruck so tragisch scheiterte. Aber soweit sind wir noch nicht. Zwischen 20 Uhr bis kurz vor 22 Uhr ist nicht ganz klar, wo die Polizei zuschlagen will. Falls sie überhaupt zuschlagen will. Es wird hektisch verhandelt, Entscheidungen werden getroffen, Beschlüsse verkündet und sogleich wieder zurückgenommen.
Kriminaldirektor M. führt Verhandlungen mit Bundesluftfahrtministerium um Überlassung einer Lufthansa-Maschine, die provisorisch auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck abgestellt wird. Die Maschine konnte aber erst für 21 Uhr nach Fürstenfeldbruck abberufen werden.
Das ist der Plan. So hat es Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, dem Anführer der Terroristen, Issa, zugesagt. Ihr lasst die Geiseln am Leben, dafür geben wir euch ein Flugzeug, mit dem ihr in den Nahen Osten fliegen könnt. Inwieweit diese Zusage Genschers ernst gemeint ist, das erweist sich jetzt in den nächsten Stunden. Aber vorerst kämpft die Polizei mit ihrem Chaos.
20.30 Uhr. Staatssekretär Kiesel erklärt, dass er die Einsatzleitung übernehmen werde, wenn der Führungsstab nicht rechtzeitig von Fürstenfeldbruck zurückkehren werde.
Das ist Georg Wolf, Polizeivizepräsident von München, schon wieder im Hubschrauber zurück ins Olympische Dorf.
20.40 Uhr. Der Polizeivizepräsident kommt zur Einsatzzentrale und erklärt, erstens, Sache zunächst wie besprochen hier im Gelände.
Sache ist Erstürmung gemeint. Mit hier im Gelände das Olympische Dorf in München.
Zweitens, wenn Bedingungen gestellt werden, dann wird gestürmt. Schützen in Ausgangsposition. Drittens, wenn Sache hier nicht klappt, Stoßtrupp mit Hubschraubern nach FFB.
Gerade eben waren die Scharfschützen von Fürstenfeldbruck wieder nach München zurückgeflogen. In Fürstenfeldbruck sind keine mehr, das bemerkt Einsatzleiter Wolf.
20.45 Uhr. Dr. Wolf ordnet an, dass die Besatzungen der Hubschrauber verständigt werden, dass die Hubschrauber, die mit Tätern und Geiseln besetzt seien, erst landen, wenn Präzisionsschützen gelandet und positioniert sind.
Sprich, Wolf sieht die Gefahr, dass die Terroristen mit den Geiseln in Fürstenfeldbruck landen und niemand vor Ort ist, der sie mit Waffen stoppen oder zumindest in Schach halten kann. Es herrscht Chaos. Zeitweise weiß die Funkzentrale nicht, was im olympischen Dorf passiert. Phasenweise ist unklar, ob gerade mit den Terroristen verhandelt wird und wenn ja, wer die Verhandlungen führt.
20.50 Uhr. Rundfunk meldet weitere Verhandlungen der Terroristen mit dem Krisenstab.
Eine Nachrichtenmeldung aus dem Radio mit einer Information, die intern niemand kennt. Chaos derweil auch in Fürstenfeldbruck. Deutlich sichtbares Chaos.
20.51 Uhr. Bundesgrenzschutz drängt Zuschauer aus dem Gelände um den Einsatzwagen.
Tatsächlich machen sich hunderte Schaulustige auf den Weg nach Fürstenfeldbruck in Erwartung eines Spektakels. Sie sollen nicht enttäuscht werden. Wenige Minuten später in München im Olympiadorf.
21.05 Uhr. Präzisionsschützen zu bereitgestelltem Bus bei Block 8 beordert.
Wir nähern uns einer besonders kritischen Phase der Operation. Die Einsatzleitung verfolgt jeden Schritt der Terroristen und wartet auf eine Gelegenheit zuzuschlagen. Auf einen Moment, in dem die Terroristen mit den Geiseln die Unterkunft im olympischen Dorf verlassen und auf dem Weg zum Bus oder zum Hubschrauber verletzlicher sind.
Aktennotiz. Über Funk wird mitgehört, dass ein Bus vor dem Block 31 vorgefahren sei. Mit diesem werden Täter und Geiseln zum Hubschrauber gebracht.
Kriminaloberrat Schmidt, Mitglied im Krisenstab, beobachtet die Lage vor Ort.
Gegen 21.15 Uhr besichtigte der Sprecher der Terroristen in Begleitung den Weg von der Unterkunft zum Landeplatz der Hubschrauber. Ein Fußmarsch mit den Geiseln wurde abgelehnt und ein Omnibus zum Transport gefordert, der dann bereitgestellt wurde.
21.15 Uhr. Herr D. von der Firma Arnold Richter hält Infrarotkamera für Herrn Präsidenten in Bereitschaft. Herr Präsident kann nicht erreicht werden.
Den ersten Bus, den die Polizei bereitstellt, lehnen die Terroristen als zu klein ab. Es kommt ein größerer Bus. Die Terroristen Samer und Altnavi sagen dazu aus.
Nachdem wir mit dem Bus bei den Helikoptern angelangt waren, stieg Issa alleine aus und inspizierte die Hubschrauber. Er war dabei bewaffnet mit einer Maschinenpistole. Insgesamt waren wir 9 Israelis und 8 Palästinenser.
Die Israelis waren alle an den Händen gefesselt und darüber hinaus in 2 Gruppen aneinander gebunden. Ich begab mich dann mit der letzten Gruppe in den Keller. Etwa 5 Meter von der Kellertüre entfernt stand ein Omnibus und wir sind dann in diesen gestiegen. Ich setzte mich unmittelbar hinter den Fahrer und hatte keinen besonderen Auftrag. Ich saß aber so, dass ich nach rückwärts den ganzen Wagen überblicken konnte. Issa saß neben dem Fahrer und Tony war ganz hinten. Die Türen des Omnibuses waren auf der Fahrt zu den Hubschraubern geschlossen. Der Omnibus hat dann in der Nähe der Hubschrauber gehalten und Issa hat 4 Israelis herausgenommen und zum ersten Hubschrauber geführt. Tony und die Kameraden mit Nummer 2, 4 und 7 stiegen ebenfalls in diesen Hubschrauber. Issa kam dann zurück und sagte, wir sollten die anderen Israelis zum zweiten Hubschrauber führen. Es handelte sich hier um 5 Israelis, die gefesselt und aneinander gebunden waren. Diese nahmen auf der Sitzbank Platz. Ich selbst setzte mich auf der rechten Seite des Hubschraubers hinter die Sitzbank. Issa saß rechts vorne hinter dem Piloten. Issa war noch außerhalb des Hubschraubers, als der Hubschrauber mit Tony bereits startete. Dann stieg Issa ein und wir sind auch gleich gestartet.
21.45 Uhr. Präzisionsschützen nach Fürstenfeldbruck.
In buchstäblich letzter Sekunde. 5 sogenannte Präzisionsschützen werden nach Fürstenfeldbruck geflogen. Die 5 sind die einzigen Scharfschützen, die am Ende vor Ort sind. Es sind deshalb nur 5, weil die Polizei zu diesem Zeitpunkt immer noch glaubt, es mit nur 5 Terroristen zu tun zu haben. Ein fataler Irrtum. Die Terroristen sind zu 8.
In der einen Maschine war ich zusammen mit Issa, noch zwei Kameraden und 5 Israelis. Neben dem Piloten saßen Issa und ein Kamerad von mir. Ich und ein weiterer Kamerad passten auf die Israelis auf. Der andere Hubschrauber ist zuerst weggeflogen. Etwa 3 Minuten später sind wir gefolgt. Während des Flugs hat es keine Schwierigkeiten gegeben. Wir sind etwa 15 bis 20 Minuten geflogen.
15 bis 20 Minuten, das ist ziemlich lang für das kurze Stück von München nach Fürstenfeldbruck. Und dass der Flug so lange dauert, ist Absicht. Krisenstabsmitglied Schmidt.
Gegen 22 Uhr flogen die beiden Hubschrauber mit Tätern und Geiseln vom Landeplatz G1 ab. Im unmittelbaren Anschluss flog der dritte Hubschrauber mit dem Krisenstab nach Fürstenfeldbruck.
Der dritte Hubschrauber mit dem Krisenstab landet aber als erster. Er fliegt in gerader Linie und überholt die beiden anderen. Deren Piloten hatten vorab ausdrückliche Weisungen bekommen, die Ankunft zu verzögern. Eben damit der Krisenstab vorher in Fürstenfeldbruck eintrifft. Eigentlich soll der Chef des Mossad, des israelischen Geheimdienstes, wohl auch in diesem Hubschrauber sitzen. Aber der wird wohl einfach vergessen, sagt Anki Spitzer, die Witwe des Fechters André Spitzer, der wenig später auf dem Flugfeld Fürstenfeldbruck sterben wird.
In der Zwischenzeit kam der Krisenstab auf dem Flugplatz an. Und sie hatten den Mossad-Chef Itam glatt vergessen. Also ist er nachgekommen. Er hat dann vor Ort gefragt, was ist euer Plan? Was wird jetzt passieren? Sie sagten, wir haben einen Plan. Wir wollen, dass die beiden Anführer der Palästinenser zum Flugzeug kommen. Zu der Lufthansa-Maschine, die bereits auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck wartet. Und dann haben wir 14 Polizisten im Flugzeug. Die schießen und töten sie. Wir hoffen, dass die anderen Terroristen dann aus den Helikoptern kommen. Die sind ja zusammen mit den Geiseln geflogen. Dann können wir die auch erwischen. Und das war's. Wir haben denen zwar gesagt, dass sie mit dem Flugzeug ausfliegen können. Wir werden sie aber nicht aus Deutschland rauslassen.
But we're not going to let them out of Germany.
22:02 Uhr. Funkanfrage von ISA 2 an Einsatzzentrale. Wer gibt Zeichen zur Abfahrt? Antwort von Einsatzzentrale: Einsatzleiter kann nicht erreicht werden.
Gleich als die Terroristen und Geiseln die Wohnung verlassen haben, schickt die Polizei ein Team dort hinein. Dabei ist ein Arzt, Mitglied des Ärztezentrums im Olympischen Dorf. Er berichtet über einen grausamen Fund.
Ich bin mit den Beamten als Erster an das Haus gelaufen. Wir fanden im Obergeschoss in einem der Zimmer die Leiche eines jungen Mannes. Diese war mit einem weißen Tuch vollkommen zugedeckt. Ich habe die Leiche bis zu den Füßen abgedeckt und den Tod festgestellt. Die Leiche wies mehrere Einschüsse im Thorax auf, wobei auch der Hodensack vollkommen zerfetzt war.
Die Leiche des israelischen Gewichthebers Josef Romano. Er wurde nur 32 Jahre alt.
Der Bus fährt aus dem Olympischen Dorf. 22:12 Uhr. Abflug von 2 Hubschraubern, die mit Geiseln und Tätern besetzt sind.
In der Lufthansa-Maschine in Fürstenfeldbruck sollen 14 Polizeibeamte auf Toni und Issa warten. Eine Falle für die Terroristen. Eingekleidet werden sie mit gelben, grünen und blauen Overalls. Warum auch immer gelbe, grüne und blaue Overalls. Diese 14 Beamten sollen die Terroristen stoppen. Das ist der Plan. Aber der geht schief. Als ich für diesen Podcast recherchiere, da ist das Staatsarchiv München wochenlang so etwas wie mein Zuhause. Morgens betrete ich das Gemäuer gleich beim Odeonsplatz, gehe in die erste Etage in den Leseraum, wo mein Aktenstapel immer schon auf dem Tisch bereit liegt. Meistens nehme ich mir irgendeinen Ordner und blättere erstmal darin herum. Die meisten Ordner sind ziemlich unsortiert und chaotisch. Ausgefüllte Formulare, dann maschinengetippte Briefe oder Berichte, verblasste Kopien, vorhin Fernschreiben und so weiter. Diese Blätterei, die kann einen ziemlich einlullen, denn das meiste davon ist banal und belanglos. Man liest irgendwelches Zeug, für das sich eigentlich niemand mehr interessiert. Und dann plötzlich so ein Moment. Ich blättere eine Seite um und merke so richtig mit einem Ruck, das hier ist etwas anderes. Das hier ist jetzt echt spannend und wichtig. Genau so geht es mir mit einem Einsatzbericht eines Polizisten. Es ist einer dieser 14 Polizisten, die in einem dieser bunten Overalls im Flugzeug auf die Terroristen warten und sie überwältigen sollen. Einer der Polizisten, die schon im Flugzeug sind, und dann entscheiden, nein, das wollen wir doch nicht tun. Dieser Polizist heißt Heinz M. Auch sein Bericht ist offiziell noch bis zum Jahr 2041 gesperrt. Ich habe ihn wörtlich abgeschrieben. Hier berichtet Heinz M., was im Flugzeug geschah.
Die Durchführung des Einsatzes, also die Besetzung der Maschine, wurde jedoch dann von allem dafür in Frage kommenden Beamten einstimmig abgelehnt. Gründe dafür waren neben der eigenen Sicherheit hauptsächlich die zu erwartende Erfolglosigkeit dieser Aktion. Die Verkleidung als Mechaniker zum Beispiel hätte uns überhaupt nichts genützt, weil man wohl niemand hätte ernsthaft glauben machen können, dass in dieser Situation noch Mechaniker damit beschäftigt seien, im Flugzeug Aschenbecher auszuleeren oder Fenster zu putzen. Auch das Innere des Flugzeugs war für unser Vorhaben sehr ungünstig, weil der Innenraum mehrfach durch Zwischenwände abgeteilt war, die einerseits unser Sichtfeld und damit unser Schussfeld erheblich einschränkten, andererseits jedoch zu dünn waren, um nicht von Geschossen durchschlagen zu werden. Zur Täuschung, zwei Beamte als Piloten in das Cockpit zu setzen, wurde wieder fallen gelassen, weil sich der Einstieg unmittelbar hinter der Pilotenkanzel befand. Im Bedarfsfall hätten wir dann in Richtung des Cockpits schießen müssen und dabei unweigerlich diese beiden Polizisten getroffen. Wegen der beengten Räumlichkeiten hätten wir keine Möglichkeit gehabt, an ihnen vorbeizuschießen. Die Tanks des Flugzeugs waren auch nicht leer, wie wir erwartet hatten, sondern voll. Im Falle einer Explosion wäre dadurch nicht nur das Flugzeug zerstört worden, sondern auch, wie uns ein Luftwaffenoffizier versicherte, das gesamte Towergebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Ausschlaggebend jedoch war, dass auf diese Art kein Erfolg zu erzielen gewesen wäre. Es war nicht zu erwarten, dass die Terroristen gleich mit allen Geiseln das Flugzeug betreten würden, was sich dann auch als richtig erwies. Selbst wenn es uns gelungen wäre, den Anführer der Terroristen, der das Flugzeug inspizierte und uns dabei auf jeden Fall entdeckt hätte, ohne zu schießen zu überwältigen, wären die übrigen Terroristen an den Hubschraubern misstrauisch geworden. Unter Umständen wäre es dann nicht einmal mehr möglich gewesen, die Hubschrauberpiloten zu retten.
Den Abflug der Helikopter verfolgt im Haus ihrer Eltern auch Anki Spitzer. Sie weiß, dass in einem dieser Helikopter ihr Mann André sitzt.
So my mother said, that's the first time I heard her, because
meine Mutter sagte, das war das erste Mal, dass ich sie hörte. Sie wollten mich die ganze Zeit über nicht stören. Sie sagte, vielleicht wird jetzt ja alles gut. Vielleicht können sie jetzt verhandeln oder so. Ich sagte, Mutter, wenn die sie jetzt rausholen aus dem olympischen Dorf, dann nur, damit sie mit ihren heiteren Spielen weitermachen können. Sie wollen das draußen machen, auf diesem kleinen Flugplatz, raus aus dem Rampenlicht. Sie sagte, das glaube ich nicht. Dann sah ich die Helikopter abheben. Das war ja alles live im Fernsehen. Ich dachte an André und sagte zu mir, was mag ihm gerade durch den Kopf gehen? Was ist mit ihm den ganzen Tag über passiert? Gefesselt, gequält, sie haben ja einigen auch die Knochen gebrochen. Oder seinen ermordeten Kameraden zu sehen. Man wusste ja nicht, was wirklich mit ihm passiert war, nur dass er erschossen war. Und jetzt ist er im Helikopter. Wohin führt das?
And now he's in a helicopter and where is he going?
Der erste Helikopter landet in Fürstenfeldbruck. Es ist der mit dem Krisenstab an Bord. Vizepolizeipräsident Georg Wolf, Innenminister Genscher, Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß und auch Kriminaloberrat Schmidt sitzt mit drin. Hier schildert er die Ereignisse auf dem Flugfeld Fürstenfeldbruck aus seiner Sicht.
Unmittelbar nach der Landung begab ich mich in das Towergebäude und lag auf der Plattform des Turmes neben den Scharfschützen. Gegen 22.40 Uhr trafen die beiden Hubschrauber mit Terroristen und Geiseln in Fürstenfeldbruck ein und landeten auf dem hell erleuchteten Vorfeld vor dem Tower in nicht allzu großem Abstand nebeneinander.
Tatsächlich landen sie um exakt 22.32 Uhr. Die 14 Beamten, die die Geiselnehmer eigentlich überwältigen sollen, haben nur wenige Minuten vorher das Flugzeug verlassen.
Nachdem wir das Flugzeug verlassen hatten, flogen bereits die Hubschrauber mit den Geiseln und den Terroristen den Flugplatz an. Wir suchten uns im Gelände und hinter einem Eck des Towers Deckung. Da ich mir meinen Platz, wie sich kurz darauf herausstellte, ungünstig gewählt hatte, konnte ich von den Vorgängen nicht alles beobachten. Ich sah die beiden Terroristen, die zum Flugzeug gingen, nur ein kurzes Stück. Ich gelangte erst etwas später an das Eck des Towers, von dem ich aber auch nur einen der Hubschrauber sehen konnte. Als erste betraten aus den beiden Hubschraubern je ein Terrorist mit Maschinenpistolen bewaffnet das Flugfeld und gingen aufeinander zu.
Das Ganze aus der Terroristenperspektive.
Dann sind wir auf einem Flugplatz, dessen Name mir nicht bekannt ist, gelandet. Der Platz, auf dem wir landeten, war hell erleuchtet. Nicht weit von den beiden Hubschraubern entfernt stand eine Lufthansa-Maschine, die auch angestrahlt wurde. Die beiden Hubschrauber standen etwa 10 Meter voneinander entfernt. Sie standen parallel nebeneinander. Unser Hubschrauber wurde von einem Piloten und einem Co-Piloten geflogen. Gleich nachdem wir gelandet waren, ist Issa dann als erster an der rechten vorderen Seite ausgestiegen. Er ging vorne um den Hubschrauber herum und blieb dann zwischen den beiden Hubschraubern stehen. Ich bin auf der linken Seite ausgestiegen und mit mir noch ein Kamerad. Die Israelis hatten die Anweisung von Issa, vorerst im Hubschrauber zu bleiben. Der Pilot blieb auch in der Maschine.
Weiter mit Kriminaloberrat Schmidt.
Als erste betraten aus den beiden Hubschraubern je ein Terrorist mit Maschinenpistolen bewaffnet das Flugfeld und gingen aufeinander zu. Nach kurzer Besprechung begaben sich die beiden Terroristen zu der östlich des Towers abgestellten, beleuchteten Lufthansa-Maschine. Gleichzeitig verließen mit den Besatzungen je ein weiterer Terrorist mit Maschinenpistole bewaffnet die Hubschrauber und nahmen vor diesen Aufstellung, wobei sie teilweise aus der Sicht vom Tower durch die Besatzung verdeckt waren. Nach Besichtigung der Lufthansa-Maschine gingen beide Terroristen zu den Hubschraubern zurück.
Es ist jetzt 22.38 Uhr, 6 Minuten nach der Landung der 2 Hubschrauber. Ebenfalls auf dem Dach des Towers liegt Einsatzleiter Georg Wolf. Das hat einen Grund. Er liegt zwischen 2 der Scharfschützen. Nur so kann er den Feuerbefehl geben. Die Polizei hat aus unerfindlichen Gründen keine Funkgeräte in Fürstenfeldbruck. Als Issa und Toni vom Flugzeug zurückkehren, erteilt er den Befehl. Die beiden Polizisten schießen. Die anderen Scharfschützen, die sich andere Positionen gesucht hatten, feuern jetzt auch. Jedenfalls die, die Ziele vor sich sehen. Auch sie haben keine Funkgeräte. Für sie lautet der Befehl, Feuer frei, wenn sie die Schüsse der Kollegen hören.
Nachdem sie etwa 2/3 des Weges zurückgelegt hatten, fiel der erste Schuss.
Das deckt sich mit der Aussage des Terroristen als Navi.
Toni und Issa waren bereits am ersten Hubschrauber vorbei und befanden sich auf halbem Weg zu unserem, als plötzlich geschossen wurde. Die Schüsse kamen von der Vorderseite, an der sich ein Haus befindet. Ich sah an der linken Seite unseres Hubschraubers noch den weißen Helm eines Piloten. Bevor die ersten Schüsse abgegeben wurden, bemerkte ich, dass der auf meiner Seite stehende Pilot einige Schritte nach rückwärts, also zum Schwanzende der Maschine getreten war. Er sprach auch in das Mikrofon an seinem Helm. Nachdem die ersten Schüsse gefallen waren, warf ich mich sofort zu Boden.
Kriminaloberrat Schmidt vom Krisenstab oben auf dem Dach des Towergebäudes gerät auch unter Beschuss.
Nach dem ersten Schuss brach der am östlichen Hubschrauber stehende Terrorist zusammen. Nach einem unmittelbar darauf folgenden zweiten Schuss stürzte der am westlichen Hubschrauber stehende Terrorist zu Boden. Die von der Lufthansa-Maschine zurückkommenden Terroristen bewegten sich zügig vorwärts, begannen die letzten Meter vor dem östlichen Hubschrauber zu laufen und verschwanden nach Abgabe weiterer Schüsse unter dem westlichen Hubschrauber. Ob diese beiden Terroristen durch Scharfschützen verletzt oder getötet wurden, kann ich nicht sagen. Von den vor den Hubschraubern stehenden Besatzungen versuchten 2 Beamte in Richtung Tower wegzulaufen. Aus Richtung der Hubschrauber wurde das Feuer eröffnet. Ich konnte noch wahrnehmen, wie neben dem vom westlichen Hubschrauber zum Tower laufenden Beamten Funken vom Beton sprangen. Gleichzeitig schlugen Geschosse auf dem Tower ein und ich ging hinter der Brüstung in volle Deckung. Ich habe deutlich sichtbar Mündungsfeuer aus Richtung des östlich stehenden Hubschraubers und zwar unter dem Leitwerk aufblitzend wahrgenommen. Ich glaube, mich weiter mit Sicherheit erinnern zu können, dass im Passagierraum des westlich stehenden Hubschraubers Mündungsfeuer aufgeblitzt ist. Zu dieser Zeit schlugen Kugeln in unmittelbarer Nähe ein und ich bin in volle Deckung gegangen. Es war mir nicht mehr möglich zu beobachten, ob überhaupt und aus welchem Hubschrauber eventuell Terroristen oder Geiseln herausgekommen sind.
Perspektivwechsel zu Terrorist Altnavi.
Isa sprang nun in den Helikopter und hielt sich etwa 5 Minuten lang in diesem auf. Er setzt sich dabei so, dass er in Richtung der Deutschen sehen konnte. Er hat auch in diese Richtung geschossen. Dann sagte er, es sollen alle in den Helikopter kommen. Ich stieg ein und legte mich sofort auf den Boden. Ich sah viel Blut im Helikopter. Die Geiseln lagen auf dem Rücken. Noch ein weiterer Araber stieg in den Helikopter. Als er diesen wieder verlassen wollte, traf ihn ein Schuss. Ich habe nicht gesehen, dass irgendein Araber auf die Geiseln geschossen haben soll. Ich verspürte nun einen seltsamen Geruch und litt plötzlich an Lähmungserscheinungen an den Händen und Füßen. Ich hörte ein Geräusch wie Kirchenglocken und muss bewusstlos geworden sein. Als ich wieder zu mir kam, stand der andere Helikopter in Flammen.
Mittlerweile ist auch der Polizeibeamte Heinz M. auf das Dach des Towers geklettert.
Nach einiger Zeit sah ich, wie links aus dem rechten Hubschrauber ein Mann heraussprang. Noch im Herausspringen warf er einen leuchtenden Gegenstand, der aussah, als würde er brennen, ins Innere des Hubschraubers zurück. Im Inneren des Hubschraubers bildete sich eine, von oben gesehen, Brandfläche mit circa 1 Meter Durchmesser. Es bildete sich dichter, braun-grauer Rauch, der nach rechts oben wegzog. Dann stand plötzlich fast ohne Übergang der gesamte Hubschrauber in Flammen. Explosionen habe ich keine gehört, so dass ich annehme, dass es sich bei dem leuchtenden Gegenstand um einen Brandkörper gehandelt hat. Der herausspringende Terrorist wurde sofort beschossen. Er lief aber weiter. Als er das Heck des Hubschraubers erreichte, konnte ich den Vorgang wegen des dichter werdenden Rauches nicht mehr genau verfolgen. Es schien mir, als ob der Terrorist zu Boden gestürzt wäre. Gleich darauf lief jedoch wieder ein Mann nach hinten weg, in Richtung einer niederen Betonmauer.
Terrorist Badran.
Als ich mich auf den Boden warf, fielen viele Schüsse. Ich hörte nur, dass mehrere Schüsse aus Maschinenpistolen und aus anderen Waffen verfeuert wurden. Als Samer schrie, also bereits zu Beginn der Schießerei, hörte ich auch gleich die Israelis in meinem Hubschrauber schreien. Ich kann nicht sagen, ob sie aus Angst schrien oder selbst von Schüssen getroffen worden waren. Es waren zu diesem Zeitpunkt schon weitere Schüsse gefallen, die aber sehr leise waren. Ich vermute, dass mit Schalldämpfern geschossen wurde.
Ist es möglich, dass die Israelis deswegen schrien, weil sie von Abd el-Kader oder Abu Allah bedroht wurden? Das heißt, dass einer von ihnen oder beide begannen, auf die Israelis zu schießen oder die Handgranaten abzuziehen?
Das weiß ich nicht. Ich kann diese Frage nicht beantworten.
At midnight, at 12 o'clock.
Die skurrilste und zugleich wohl makaberste Szene dieser blutigen Nacht.
Um Mitternacht, 12 Uhr, Konrad Ahlers, der Regierungssprecher der deutschen Regierung, kam ins Fernsehen und er sagte, wir hatten einen schweren Tag, aber ich habe sehr gute Nachrichten. Alle Israelis wurden gerettet und alle Terroristen wurden getötet. Hä? Ich sah die Explosion, ich habe gehört, wie sie schießen, die Kugeln flogen, das alles. Wie kann er das sagen? Aber mein Vater sagte, Anki, das ist der offizielle Sprecher der deutschen Regierung. Wenn der das sagt, dann mache ich jetzt eine Flasche Sekt auf. Alle haben gejubelt. Mein Bruder, meine Schwestern. Was für ein schrecklicher Tag, aber was für ein wunderbares Ende. Gerettet. Ich sagte nein. Ich sagte, ich warte noch, macht noch keine Flasche auf, bis André mich anruft. Wenn er gerettet ist, dann ist das Erste, was er tun wird, mich anrufen. Auch wenn er verletzt ist oder so. Das Erste, was er tun wird, ist anrufen und darauf warte ich. Und ich wartete. Um 12:30 rief ich im Olympischen Dorf an, den Chef der israelischen Delegation. Ich fragte, was ist los? Er sagte, wir warten auch. Wir wissen nichts. Wir haben auch nur die Nachricht gehört, dass alles okay sei. Ruf in einer halben Stunde nochmal an. Also habe ich in einer halben Stunde nochmal angerufen. Und die Antwort war immer die gleiche. Vielleicht sind sie alle verletzt. Vielleicht, keine Ahnung. Und dann, um 3.15 Uhr am Morgen, Jim McKay, das war der Moderator von ABC in den USA, der sagte, alle sind tot. Alle tot. Und dann fing meine ganze Familie an zu weinen. Ich sagte, einen Anruf mache ich noch.
And I said, I'm still going to make one phone call. After that, he said that. He said,
what was the situation in your home, in your parents' home?
Wie genau war das bei Ihrer Familie? Also saßen Sie alle im Wohnzimmer, um den Fernseher?
The TV, or how can I imagine that?
Yes, nobody bothered me because I asked them not to.
Ja, niemand hat mich gestört, weil ich sie darum gebeten hatte. Ich sagte, lasst mich einfach allein. Und sie gingen raus und ins Krankenhaus, wo das Baby war, und brachten ihr eine Milchflasche und sowas. Aber sie blieben im Hintergrund. Wir hatten ein sehr großes Haus. Sie haben alle gewartet und hatten auch noch einen anderen Fernseher. Aber als sie die gute Nachricht hörten, da kamen sie und haben gejubelt und ich kriegte viele Anrufe. Aber ich sagte, ich will warten, bis er anruft. Und dann, als sie sagten, dass alle getötet waren, dann fing die ganze Familie an zu weinen. Und ich sagte, einen will ich noch anrufen, den Chef der Delegation, nur um sicher zu gehen. Ich habe Hebräisch mit ihm gesprochen, also das bisschen Hebräisch, das ich konnte. Ich war ja noch neu in Israel. Der Delegationschef war aber nicht mehr da. Und ich habe dann mit einem der bekannteren Sportjournalisten gesprochen. Er sagte, Anki, was Sie im Fernsehen gesagt haben, ist die Wahrheit. Sie sind alle tot. Ich sagte, hör zu, ich habe gehört, morgen früh soll es im Olympiastadion eine Gedenkfeier geben. Ich werde versuchen, gleich in der Früh ein Flugzeug zu erwischen und dahin kommen. Ich habe nur eine Bitte, dass du mich vom Flughafen abholst. Ich habe keine Ahnung, wie ich da zum Olympischen Dorf kommen soll. Meine Familie hat mitgehört, wie ich auf Hebräisch telefoniere und nicht weine oder schreie. Dann habe ich ihnen gesagt, es ist exakt so, wie sie es im Fernsehen gesagt haben. Sie wurden alle ermordet. Dann habe ich den israelischen Botschafter in Holland angerufen. Der hatte sich schlafen gelegt, als er die gute Nachricht hörte von Konrad Ahlers. Er ging ran und meinte, na, hat André angerufen? Ich sagte, nein, er hat nicht angerufen. Und so ist die Lage. Schick mir ein Auto. Niemand aus meiner Familie ist in der Lage zu fahren. Sie sind zu traurig und weinen und so weiter. Bringt mich in das erste Flugzeug um 8 Uhr früh nach München. Sie haben mich dann abgeholt, eine Stunde später. Sie brachten mich zum Flughafen. Ich war in der Maschine. Sie wollten alle mitkommen. Ich sagte, kommt nicht mit. Ich gehe nach München und ihr passt bitte auf das Baby auf. Ich bin also ins Auto gestiegen und ich konnte gar nicht weinen. Ich habe jahrelang nicht geweint. Ich habe mir gesagt, wenn ich anfange zu weinen, kann ich nicht mehr aufhören. Das darf ich mir nicht erlauben. Ich weiß noch, wie ich im Flugzeug saß. Eine Stewardess bringt mir die Zeitung, den Telegraph, eine niederländische Zeitung. Die hatten Bilder von allen Opfern drauf. Also, sie bringt mir die Zeitung und sagt, schrecklich, was da in München passiert ist, oder? Und ich sagte, ja, wirklich schrecklich. Sie hatte keine Ahnung, wer ich war. Dann kam sie plötzlich zurück. Jemand musste es ihr gesagt haben. Sie rief, ich hatte ja keine Ahnung. Ich sagte, wie sollten Sie auch? Wir landeten dann. Sie holten mich ab, die Journalisten, und brachten mich ins Olympische Dorf zu der Gedenkfeier. Und ich muss sagen, das war wirklich surreal. Da war ich und rannte, weil ich war spät dran, rannte zum Stadion, und auf beiden Seiten der Straße haben Leute trainiert. Da waren Plätze und da haben Leute trainiert. Ich sagte mir, die haben gerade 11 oder 12 Leute ermordet. Da war ja auch noch der deutsche Polizist und die, als ob nichts passiert wäre. Ich ging dann zu der Gedenkfeier. Und dann hörte ich diesen
The fascist, racist, every Brundage was the
Rassisten und Faschisten Brundage, damals Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, und er sagte,
The games must go on.
Die Spiele müssen weitergehen. Und sie gehen tatsächlich weiter. Aber zurück zu der Nacht, die das Leben von Anki Spitzer und so viele andere für immer verändern sollte. Es ist Mitternacht, als der deutsche Regierungssprecher die Falschmeldung in die Welt setzt. Polizist Heinz M. in Fürstenfeldbruck ist noch nicht fertig mit seinem Rundgang. Noch immer ist er der einzige Polizist auf dem Vorfeld des Flughafens.
Etwa am Ende der Betonmauer sah ich noch einmal Mündungsfeuer. Ich weiß jedoch nicht, von wem es kam. Kurz nachdem die Flammen den gesamten Hubschrauber erfasst hatten, fuhren von links mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr zu den Hubschraubern vor. Da nun auch für mich die Möglichkeit bestand, näher an die Hubschrauber heranzukommen, ging ich hinunter und vor zu den Löschfahrzeugen. Ich robbte, soweit es ging, in Deckung der Feuerwehrfahrzeuge bis zum linken, nicht ausgebrannten Hubschrauber vor. Aus dem Inneren des Hubschraubers konnte ich nichts hören. Hineinsehen konnte ich auch nicht, weil ich dazu den Kopf hätte heben müssen. müssen. Damit wäre ich in die Schusslinie unserer Präzisionsschützen geraten, für die ich möglicherweise nicht sofort als Polizist erkenntlich gewesen wäre, weil ich keine Uniform, sondern einen blauen Monteursanzug trug. Ich konnte im Hubschrauber nur zwei auf der rechten Seite sitzende Männer sehen, die anscheinend tot waren. Versuche, mich mittels eines Funkgerätes aus einem der Feuerwehrfahrzeuge mit den Präzisionsschützen abzusprechen, scheiterten, weil ich keine Verbindung mit dem Tower bekam. Ein einzelnes Panzerfahrzeug der Bereitschaftspolizei, das inzwischen die Hubschrauber umkreiste, wurde plötzlich beschossen. Das Fahrzeug drehte sofort ab. Da ich mich in diesem Augenblick hinter einem Löschfahrzeug befand, konnte ich nicht sehen, woher die Schüsse kamen. Ich sah jedoch rechts neben dem wegfahrenden Panzerfahrzeug Funken von Querschlägern, die vom Boden abgeprallt waren. Später kamen nochmals zwei Panzerfahrzeuge, die ebenfalls die Hubschrauber umkreisten. Aus Richtung eines dieser Fahrzeuge hörte ich einen kurzen Feuerstoß, der sich anhörte, als käme er aus einem MG-42. Da ich mich in dieser vordersten Stellung lediglich mit einer von der Bundeswehr geliehenen Pistole, Maschinenpistole hatte ich keine mehr bekommen, unterlegen fühlte, nahm ich die Kalaschnikow eines vor dem Hubschrauber liegenden toten Terroristen mit. Ich hatte jedoch die von dem Terroristen erwischt, der durch die Explosion seiner eigenen Handgranate zu Tode gekommen war. Die Waffe war also so beschädigt, dass sie nicht mehr schoss. Unter anderem fiel der Abzug aus dem Gehäuse. Ich warf sie sofort wieder weg.
0.30 Uhr. In Fürstenfeldbruck brennt ein Hubschrauber. Ein Polizeibeamter ist tot.
Ein Polizist wurde von einer Kugel getroffen. Heinz Fliegerbauer. Er stand an der Tür zum Tower. Darüber waren Scheinwerfer montiert. Einer der Terroristen hatte möglicherweise versucht, die Scheinwerfer auszuschießen und Fliegerbauer nur versehentlich getroffen. Badran. Jedenfalls behauptet er das. Die Polizei glaubt ihm nicht. Seine Vernehmung später zu diesem Punkt liest sich so.
Herr Badran, nach unseren Feststellungen haben Sie den Polizeibeamten erschossen. Was sagen Sie dazu?
Nein, ich habe hochgeschossen und nicht tief.
Woher wollen Sie wissen, dass der Polizeibeamte unten war?
Ich habe festgestellt, dass die Polizeibeamten ungefähr gleich hoch gewesen sein mussten wie die Hubschrauber. Denn die Schüsse trafen horizontal auf den Hubschrauber.
Ihre Feststellung ist falsch. Die Schützen der Polizei lagen nicht in gleicher Höhe wie die Hubschrauber. Was sagen Sie dazu?
Ich habe auf die Lichter geschossen. Ich habe die Polizei nicht gesehen.
Trotzdem haben Sie mit größter Wahrscheinlichkeit den getöteten Polizisten erschossen.
Wenn ich gewusst hätte, dass bei den Lichtern Polizei ist, dann hätte ich nicht dorthin geschossen.
Können Sie ausschließen, dass Sie zu Beginn Ihres Schießens nicht zunächst tiefer geschossen haben und dann erst die Maschinenpistole nach oben gezogen haben?
Ich bin sicher, dass ich nur nach oben auf die Lampen geschossen habe.
Was werden Sie sagen, wenn die kriminaltechnischen Untersuchungen ergeben, dass die Kugeln, die den Polizeibeamten töteten, doch aus Ihrer Maschinenpistole kamen?
Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe auf die Lampen und nicht auf die Polizisten geschossen.
Polizist Heinz M. setzt seine Inspektion fort. Es fallen inzwischen keine Schüsse mehr.
Ich legte mich unter den vordersten Feuerwehrwagen und beobachtete aus circa 6 Metern Entfernung, wie sich ein unbewaffneter und offensichtlich verletzter Mann, der zwischen den beiden Hubschraubern lag, langsam unter das Heck des rechten, ausgebrannten Hubschraubers schob.
Dabei muss er Todesangst haben. Von den Terroristen könnte ja noch einer schussbereit sein. Außerdem ist die Sicht für die Scharfschützen schlecht. Es ist dunkel. Es sind viel zu wenige Scheinwerfer installiert worden. Also muss er auch fürchten, versehentlich von einem Scharfschützen ins Visier genommen zu werden.
Erst als später auf der linken Seite ein Beleuchtungswagen in sicherem Abstand vorfuhr, konnte ich annehmen, dass mich die Präzisionsschützen erkennen würden. Ich stand auf und ging vorsichtig an den intakten Hubschrauber heran. Im Inneren sah ich mehrere sitzende Männer, die offensichtlich tot waren. Halb über ihren Knien lag ein weiterer Mann mit einem roten Hemd oder Pullover, den ich ebenfalls für tot hielt. Da der Beleuchtungswagen sofort wieder weiterfuhr, konnte ich nur ganz kurze Zeit in das Innere des Hubschraubers sehen. Danach lag alles wieder im Schatten. Ich ging vorsichtig weiter zu dem anderen, ausgebrannten Hubschrauber, neben und hinter dem mehrere Leichen lagen. Vorsichtig achtete ich darauf, dass die Hände aller umherliegenden Leichen nicht etwa unter dem Körper versteckt, sondern gut sichtbar waren. Dann überprüfte ich die Leichen, indem ich sie leicht mit dem Fuß berührte. Bei zwei der auf diese Art Überprüften spürte ich leichte Reaktionen. Diese beiden brachte ich dann durch leichtes Tippen mit dem Pistolenlauf an die Kopfseite zum Aufstehen. Bewaffnet waren gerade diese beiden nicht.
Einer von ihnen ist Badran. Der beschreibt diese Szene so.
Ich kam erst wieder zu mir, als ich von einem Polizeibeamten mit dem Fuß angestoßen wurde. Dabei stellte ich fest, dass ich ganz nass war und dass man offenbar mit Wasser oder Schaum gelöscht hatte. Es roch nach Petroleum. Dann wurde ich durchsucht und abgeführt.
Möglicherweise hatten sie ihre Kalaschnikows während der Schießereien verloren und sich dann in das Heck des Hubschraubers gerollt. Einige Handgranaten lagen zwar verstreut herum, jedoch lag keine in unmittelbarer Nähe der beiden noch Lebenden. Durch die anfängliche Information, dass es sich um 4, maximal 5 Terroristen handeln würde, war ich auch nicht ganz sicher, um wen es sich bei den beiden überhaupt handelt. Ich war nicht darüber informiert worden, dass es 8 Terroristen waren. Meine Frage an einen der beiden, wer er nun eigentlich sei, beantwortete dieser nicht. Mit vorgehaltener Pistole trieb ich die beiden in Richtung Tower. Unterwegs schloss sich noch ein mir unbekannter Beamter der Einsatzhundertschaft an, der hinter einem der Löschfahrzeuge gestanden hatte. Gleichzeitig kamen mir aus Richtung Tower einige Kollegen aus meiner Schicht entgegen, die mir behilflich waren. In einem Raum im Tower-Gebäude zogen wir die beiden aus. Danach wurde die weitere Bearbeitung von der Kriminalpolizei übernommen.
2 Uhr. Nachrichtenrundfunk. IOC hat sich für Fortsetzung der Spiele entschieden. Schlussfeier am Sonntag. Trauerfeier am 6. September um 10 Uhr. 2.45 Uhr. Israelische Botschaft will dringend Kriminaldirektor Mehler sprechen. Dieser wird über Führungsfunk erreicht. Kommt von Fürstenfeldbruck nicht durch. 3.25 Uhr. Anruf, wer Verständigung der Angehörigen des getöteten Polizeibeamten übernehmen könnte. Breitmoser erklärte, das sei Sache des polizeilichen Führungsstabes. Personalien, Fliegerbauer Anton, Ehefrau Maria. Es ist ein Sohn aus der Ehe hergegangen. 6.50 Uhr. Ehefrau des erschossenen Polizeibeamten Fliegerbauer wurde verständigt. Ein Beamter verbleibt in der Wohnung. Ehefrau wird je nach Besserung des Zustandes am Vormittag oder Nachmittag auf Zimmer 452 verbracht. 7.40 Uhr. Abrücken der Arbeitsgruppe Tatort.
Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht.
Geheimakte 1972. 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat in München. Ein Podcast der Antenne Bayern Group.
Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere die Geheimakte und gib gerne eine Bewertung an. Am liebsten natürlich volle 5 Sterne. Und an dieser Stelle nochmal ein Danke an alle, die mir in den letzten Wochen eine Mail an geheimakte@antenne.de geschrieben haben und Ihre Erinnerungen und Informationen rund um das Attentat mit uns teilen wollen. Wenn Sie auch etwas wissen oder loswerden wollen, ich lese jede Mail und freue mich über jede einzelne Reaktion.